Boxenfunk, der Motorsport-Podcast mit Thorsten Tromm.
Beim DTM-Rennen am Nürburgring sitzen wir hier im Hotel. Man hört es im Hintergrund. Eben kamen schon Leute an und wollten uns Bier bringen. Das war aber nicht so ausgemacht. Ich sitze hier mit zwei Jungs, die haben zumindest in den 40 Jahren DTM eine Menge dazu beigetragen, dass die DTM, na nicht 40 Jahre geworden ist, aber dass es zumindest 40 Jahre spannend war. Und wer das jetzt ist, das erklären Sie am besten selber.
Ja, hier sitzt einmal ein 38-jähriger junger Mann, würde ich sagen.
Das würde ich so stehen lassen.
Gebürtig aus Minden, René Rast. 3 DTM-Titel schon eingefahren und jetzt in meiner 7. DTM-Saison, wie ich gerade erfahren habe, von dem her auch schon fast ein alter Hase.
Es ist erst deine 7. DTM-Saison? Ich hätte jetzt gedacht, du fährst schon die, keine Ahnung, 10.
Nee, ist tatsächlich erst die 7. Wobei ich eigentlich gedacht, es wäre nur die vierte oder fünfte, aber es ist tatsächlich schon die 7. Also die Zeit verrennt extrem schnell.
Die Zeit im Cockpit verging wie im Flug?
Ja, das ist alles so schnelllebig. Der Motorsport ist so schnelllebig. Ich weiß gar nicht mehr, was zu sagen soll. Wenn man eine Meisterschaft gewinnt, dann ist man schon vom Kopf her schon wieder im nächsten Jahr und dann passiert wieder irgendwas und man gewinnt eine Meisterschaft und ist schon wieder im nächsten Jahr. Das verfliegt alles so schnell. Man hat gar keine Zeit, so wirklich den Moment zu genießen oder zu leben.
Kannst du dich noch erinnern, wie das war, als du deine erste Meisterschaft gewonnen hast, so über die Ziellinie fahren und zu wissen, yes, ich hab's geschafft?
Ja, das weiß ich noch wie gestern. Ich kann mich auch an jedes einzelne Rennen erinnern, ich kann mich an jeden Vorfall erinnern, ich kann mich an jedes Ergebnis erinnern, an die Strategien erinnern. Also das ist ja wie so ein heißes Eisen eingebrannt in meinem Hirn. Und wenn du mich jetzt fragst, was war vor 3 Wochen in Zandvoort oder 4 Wochen, wer hat da gewonnen oder wo bist du angekommen oder mit wem hast du gekämpft, kann ich dir nicht sagen. Also das ist wirklich ganz, ganz verrückt. Ja, wie so eine Rookie-Saison, so ein DTM-Meistertitel, ja, so ein Erlebnis im Gehirn irgendwie hinterlässt.
Das klingt sehr krass. Du bist übrigens nicht alleine hier, sondern du hast noch einen nicht ganz so jungen Mann mitgebracht, von dem weiß ich zumindest, die 5 steht bei ihm vorne.
Mein Name ist Dennis Rostek, ich bin 50 Jahre, wie du schon gerade gesagt hast und ja, wie René gerade eben gesagt hat, 7 Jahre sind wir zusammen jetzt ein Teil der DTM, aber wenn ich so an mich zurückdenke, ist die DTM eigentlich 30 Jahre in meinem Leben, hat sie gespielt und wir haben ja auch lange genug gemeinsam dazu gebraucht, um dann irgendwie mal zu starten mit den 7 Jahren, in denen wir uns jetzt gerade befinden.
So werde ich jetzt nicht kennen oder sagen, Moment, ich habe von dem doch schon mal was gehört, der war doch schon mal im Boxenfunk. Ja, war der, das ist der Rallyefahrer, genau der ist das. Und du sagst jetzt wir, jetzt muss ich mir aber nicht vorstellen, dass ihr beiden zusammen in einem Auto nicht Rallye fahrt, sondern in der DTM fahrt.
Nee, nach meiner Zeit auf der Rundstrecke hatte ich dann irgendwann mal die Idee, dass es dann irgendwie auch weitergeben muss. Mein Vater hat das schon gemacht mit dem Management und René kam bei uns aus dem Kreis und dann war es ziemlich logisch, dass René der Nächste ist, um den es gehen sollte. Und nach dem ersten Treffen waren wir uns eigentlich einig, dass wir versuchen wollen, diesen Weg zu gehen in Richtung DTM. Wenn ich mir heute überlege, wie steinig der war, bin ich mir gar nicht sicher, ob ich nochmal gehen würde. Aber das Ganze ist jetzt, lass mich überlegen, wie lange her? Ende 2005. Ja, wir feiern bald 20 Jahre. Vielleicht schaffen wir ja eine Silberhochzeit in der DTM.
Boah, ich gehe da mal von aus. Also die DTM ist jetzt 40 Jahre. Ihr werdet dann wahrscheinlich irgendwann zusammen auch mal 40 Jahre feiern können. René, erklär uns doch mal, wie war damals dein Weg überhaupt in den Rennsport? Ich meine, wir reden gleich bestimmt noch mal drüber. Es wird bestimmt anders sein, als man sich das heute vorstellen muss. Was hat der kleine René wann gemacht, damit er irgendwann mal 3-mal die DTM gewinnen konnte?
Ich habe immer schon Spaß an Geschwindigkeit gehabt, schon als Kind. Mein Cousin hatte damals so ein kleines Motocross-Bike. Als 5-6-Jähriger sind wir damit in den Büschen rumgedüst, über die Felder. Das war so ein 50 Kubik, ganz kleines Ding. Und dann irgendwann auf die Motocross-Strecke mit der größeren Maschine. Aber meine Mutter hat dann irgendwann entschieden, dass es zu gefährlich ist für mich, weil ich öfter mal ein paar Unfälle hatte. Dann musste ich auf 4 Räder wechseln und dann sind wir in eine Karthalle gegangen nach Minden und sind da in so einer Leihkarthalle gefahren. Ich bin mein erstes Rennen mit meinem Vater und mit meinem Onkel zusammengefahren. So als Dreier-Trio, so ein 2-Stunden-Rennen war das. Und wir haben auf Anhieb gewonnen. Und so fing das alles an. Und dann habe ich Spaß daran entwickelt. Und so geht man halt durch die Jahre. Erst Kart fahren, dann irgendwie Nachwuchsserien, Formelsport, Tourenwagen und dann irgendwann mit viel, viel Krampf und Arbeit irgendwie in die DTM reingedrückt.
Du sagst gerade, du hast im Leihkart angefangen. Das muss dann ja so diese Ära gewesen sein, als so ein Michael Schumacher dafür gesorgt hat, dass wirklich in jedem Kaff eine Kartbahn war, ne?
Genau so war das. Michael war da unser großes Idol. Wir sind auf vielen Kerpen gefahren, wo der Michael oft zu Hause war und auch uns besucht hat. Also nicht mich, sondern die Kartbahn besucht hat. Ja, der Michael Schumacher-Hype war natürlich gigantisch damals. Und wir hatten richtig starke Jahrgänge mit 90 bis 100 Startern an einem Wochenende in einer Klasse. Also war richtig hart. Und da sind die ganzen Deutschen dann draußen standen, à la Vettel, Hülkenberg und wie sie alle hießen. Teilweise hatten wir 7, 8 Formel-1-Fahrer, deutsche Formel-1-Fahrer in der Formel 1. Das waren diese Jahrgänge, die es ja leider nicht mehr gibt. Aber so ist angefangen.
Warst du zur richtigen Zeit im richtigen Ort? Weil ich glaube, ich habe es eben gesagt, heute ist das deutlich schwieriger und ich würde sagen, heute funktioniert das nicht mehr.
Heute ist schwieriger, würde ich sagen, würde ich behaupten. Es gibt einfach viel mehr Auswahl, viel mehr Möglichkeiten und generell ist es viel teurer geworden. Die Finanzierung muss entweder durch Sponsoren kommen, die natürlich selbst ja, schwere Zeiten haben. Viele Firmen haben schwere Zeiten und ja, dann brauchst du entweder ein gutes Elternhaus oder ja, jemand, der dich unterstützt und viele Millionen in dich reinpulvern möchte, bis du es mal irgendwie in etwas geschafft hast, was annähernd Geld wieder abwirft.
Dennis hat irgendwann dein Management übernommen. Jetzt muss ich den natürlich auch fragen, wart ihr zur richtigen Zeit am richtigen Ort oder hätte das ein paar Jahre später oder vielleicht heute auch noch so funktioniert?
Also heute kann ich sagen, wir waren ganz oft zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort, nur die anderen Leute haben das nicht erkannt. Also wir haben uns ja zusammen durch die ganzen Nachwuchsserien gekämpft, die René dann ja auch absolut dominiert hat. Und wir hatten ja mehrere Sichtungen bei mehreren Automobilherstellern für das DTM-Cockpit, aber die haben uns ja alle besiegelt, dass René zu schlecht war zu dem Zeitpunkt. Von daher muss ich sagen, wir waren oft an dem richtigen Ort, aber man hat es nicht erkannt, dass wir vielleicht der Richtige sind.
Also ich höre daraus, das war ja Politik. Also ich habe das auch von anderen gehört, die gesagt haben, eigentlich hätte ich, egal jetzt in welcher Rennserie, ein Cockpit haben müssen. Aber dann gab es irgendwo einen Sportchef, der gesagt hat, der Zweite oder Dritter ist, den finde ich viel netter, lassen wir den mal fahren. Und so sind auch manche Karrieren kaputt gegangen. Ich sage jetzt nicht wer, können wir gleich, wenn das Mikro aus ist, mal drüber plaudern. Das war früher so. Aber ich glaube, heute ist doch das viel größere Problem, du musst doch erstmal die Kohle haben, um überhaupt in den Motorsport reinzukommen, um überhaupt eine Serie zu finden, wo du zeigen kannst, was du kannst. Weil früher hatten wir, du bist einen Polo Cup gefahren, ja? Wir hatten einen Seat Leon Cup. Diese ganzen Markenpokale, die einigermaßen bezahlbar waren, die gibt es ja nicht mehr.
Naja, auf den Ursprung zurückzukommen, mir steht es ja gar nicht zu, das zu beurteilen, ob die da richtig gehandelt haben oder nicht. Und wir haben, glaube ich, eindrucksvoll bewiesen danach, als wir dann durch vielleicht auch politischen Druck, den ich da ausüben konnte, dann irgendwann die Möglichkeit bekommen haben, dass René das zeigen konnte, was er hatte. Und diesen Tag, den wird es ja auch, diese Geschichte, dass wir dann irgendwann nachts nach Zandvoort gefahren sind, weil jemand verletzt war, die wird es so auch nie wieder geben. Und wir haben von dem Tag an das, wo wir uns darauf vorbereitet haben, haben wir dann abgerufen und haben das dann eindrucksvoll, glaube ich, bewiesen, dass wir richtig unterwegs waren. Heute, wie du schon richtig gesagt hast, ist es natürlich schwierig. Diese Markenpokale, wo ich damals auch groß dran beteiligt war mit Chris Nissen zusammen, diese Volkswagen Junior Förderung aufzubauen. Das war ja unsere Idee von Chris und mir damals zusammen, diese Pyramide aufzubauen. Der Gewinner aus dem Polo Cup geht in den Seat Cup. Der Gewinner aus dem Seat Cup bekommt ein Förderprogramm für den Carrera Cup. Das waren ja unsere Ideen. Die sind ja auf einem Bierdeckel entstanden. Das ist eigentlich schade, dass es das heute nicht mehr gibt. Aber es gibt auch heute gute Sachen, wie die Stiftung Sport vom ADAC. Also wir haben immer noch die Möglichkeiten, dass junge Talente auch erkannt werden, wenn sie sich denn bemühen. Aber du hast schon recht, es gibt natürlich nach wie vor politische Strömungen und man muss das richtige Umfeld haben, um da reinzukommen. Das war aber damals auch schon so. Also René hatte vielleicht mit mir auch nicht damals das richtige Umfeld und es gab vielleicht bessere Leute.
Echt? Hätte es bessere gegeben? Wenn ja, wen?
Na, bessere nicht. Aber man war sich damals nie sicher oder es wurde oft gemunkelt, dass Manager nicht so gern gesehen sind im Motorsport und dass die Hersteller lieber mit dem Fahrer alleine die Verträge verhandeln. Natürlich, wenn ich da als Mitte-20-Jähriger sitze und der Motorsportchef sagt mir, hier, das ist dein Vertrag, friss oder stirb, dann sage ich natürlich, ja, okay, ich nehme, egal was du mir gibst. Und ein Manager sagt natürlich aber erstmal halt mal Stopp. Und das wollten sie natürlich niemals haben, dass jemand Konter leistet. Und von dem her war es ein Segen und Fluch, vermutlich damals zugleich.
Also ich erzähle jetzt was, vielleicht sprichst du anschließend nicht mehr mit mir. Aber ich kann mich an eine Sache erinnern, das war eine Abschlussfeier der DTM. Und da hat jemand den Polo Cup gewonnen. Und wir saßen also so an Tischen, da wurden alle möglichen Leute dran gesetzt. Und wir beide haben zusammen an einem Tisch gesessen. Und du warst ein, ich sag das jetzt mal vorsichtig, ein sehr schweigsamer Mensch und hast nicht viel geredet, darauf angesprochen. Geil, du hast den Polo Cup gewonnen. Hast du gesagt, ja, vielen Dank. Und mir kam auch nicht. Also du warst super zurückhaltend. Und ich glaube, wenn du irgendwie in der Situation da gewesen wärst und man hätte dir einen Vertrag hingelegt, wo drinnen gestanden hätte, pass mal auf, du kannst DTM fahren, aber du musst eine Million bezahlen, wahrscheinlich hättest du unterschrieben.
Ja, obwohl ich die Million nicht gehabt hätte und immer wahrscheinlich auch nicht bezahlt hätte, aber klar, DTM war das große Ziel und es gab damals Beispiele, die aus dem Polo Cup in den DTM gekommen sind und das war natürlich auch unser großes Ziel.
Naja, das hat ja geklappt, also früher oder später und dann hast du das ganze Ding dreimal gewonnen. Ist das dann irgendwie auch für dich so ein Punkt, wo du sagst, ich habe sie eigentlich erreicht, was ich wollte? Ich meine, du hast ja deinen Weg auch nochmal in Richtung Formel E laufen lassen. DTM war schon mal erledigt und dann war dein Ziel vielleicht, Meister in der Formel E zu werden?
Gut, Formel E war natürlich ein ganz anderes Spielfeld. Ich komme ja ursprünglich aus dem Tourenwagenbereich. Polo Cup angefangen 2005 und seitdem eigentlich immer Tourenwagen gefahren und Formel E war ein interessantes neues Spielfeld, wo die Hersteller natürlich extremes Interesse hatten und man gar nicht so wirklich wusste, okay, in welche Richtung geht diese Formel E eigentlich? Und von dem her haben wir uns mit Audi darauf geeinigt, dass ich das mal probiere. Es lief auch eigentlich okay, weil ich bin bis zum letzten Rennen um die Meisterschaft mitgefahren. Aber ja, diese Meisterschaft hat es leider nicht gereicht. Dann bin ich nochmal mit McLaren in die Formel E eingestiegen. Das war aber auch nur ein kurzes Vergnügen, ein Jahr letztes Jahr. Und von dem her muss ich sagen, ich glaube, das Tourenwagen-Thema ist dann doch eher meins.
Echt? Würdest du es nicht nochmal probieren, also wirklich auch da mal einen Meistertitel zu hören? Hallo, dann wärst du Weltmeister.
Ich bin mittlerweile fast 38, gell? Also irgendwann muss man auch mal die Kirche im Dorf lassen. Klar will man immer gewinnen. Formel E ist aber so ein spezielles Spielfeld. Boah, da muss so viel zusammenpassen. Da musst du beim richtigen Team, beim richtigen Hersteller, müssen alle Karten auf deiner Seite sein. Das ist fast ein unmögliches Unterfangen. Von dem her konzentriere ich mich auf das, was ich kenne und wo wir wissen, dass wir da erfolgreich sein können.
Ich habe mit David Beckmann neulich gesprochen. Der hat gesagt, also Formel E ist schon eine riesige Herausforderung für einen Fahrer. Siehst du das auch so? Also war das für dich so die geilste Rennserie, die, wo du am meisten machen musstest? Oder war das eine von vielen? Ich meine, jetzt bist du ja wieder in der DTM.
Nee, Formel E ist mit Sicherheit das Extremste, was es gibt im Motorsport, den ich bis jetzt gemacht habe. Es gibt nichts Vergleichbares. Da kommt keine WEC, da kommt kein LMP1, da kommt kein DTM-Auto ran. Die Komplexität, die ein Formel E-Wochen oder eine Formel E-Rennserie bietet, ist auf einem 3-5-mal hohen so Level wie alle anderen Serien, die ich bis jetzt gefahren bin und fordert alle extrem, Mechaniker, Ingenieure und speziell natürlich die Fahrer auch. Man verbringt 90% der Zeit im Simulator und fährt vielleicht nur 5% auf der Strecke und in den anderen 5% bist du in Meetings und hast nicht mehr Zeit zu essen. Also das ist unglaublich.
Ist das von den Fans unterschätzt, was ihr als Fahrer dort geleistet oder was die Fahrer dort in so einem Formel-E-Cockpit leisten? Weil ich höre von vielen, die sagen, das brummt ja nicht, ist alles doof und hat sowieso keine Zukunft.
Mit Sicherheit wird es unterschätzt. Man unterschätzt das extrem, wenn man die Autos im Fernsehen sieht. Denkt man, ja, sind gar nicht so schnell. Die Dinger sind wahnsinnig schnell. Die haben 500 PS, sind extrem leicht und sind extrem schnell und sind extrem schwer zu fahren. Du hast keine Servolenkung. Du bist permanent mit den anderen Fahrern am Kämpfen, weil du diese Art von Peloton Racing hast, wie im Fahrradsport, dass du permanent nebeneinander herfährst mit 250-300 km/h die gerade runter und musst dabei noch deine Energie managen, das Auto managen, mit dem Ingenieur jede Runde mehrmals kommunizieren, musst die richtigen Entscheidungen zur richtigen Zeit treffen. Das ist aber nur das Rennfahren. Vorweg, dich auf dieses Wochenende vorzubereiten, das ist eine Mammutaufgabe. Es ist unglaublich. Das kann sich kein Mensch vorstellen. Von dem her, jeder, der mal annähernd ein Formel-E-Auto bewegt hat, kann das vielleicht nachvollziehen, aber das ist unglaublich.
Springen wir mal ein bisschen weiter. DTM 40 Jahre, DTM 50 Jahre. Werden wir dann mit elektrischen DTM-Autos hier das Vergnügen haben? Bist du dabei?
Ich werde mit Sicherheit irgendwo involviert sein, in welcher Form auch immer. Als Fahrer denke ich nicht.
Bitte?
In zehn Jahren bin ich fast 50. Ja gut, wer weiß, Ralf Schumacher hat auch gerade sein Rennen gewonnen hier.
Dieser junge Mann, der neben dir sitzt, ist auch 50.
Ja, aber der fährt Rallye, das ist was anderes. Ja, du, das soll man niemals sagen. Vielleicht bin ich doch da, aber in irgendeiner Form werde ich wahrscheinlich in der DTM erhalten bleiben. Aber irgendwann muss man sich auch mal auf andere Dinge konzentrieren, weil ich bin jetzt schon seit 30 Jahren im Motorsport und fahre im Kreis. Über 30 Jahre.
Moment, das hat ein gewisser Niki Lauda auch gesagt, dann hat er aufgehört und zum Glück ist er dann wieder vom Aufhören, hat er dann wieder aufgehört. Also jetzt fang nicht an und sag, du willst jetzt morgen aufhören.
Nein, das ist noch weit weg, glaube ich. Aber trotzdem, man muss natürlich 10 Jahre, jetzt kann man noch nicht weit blicken, also es ist zu weit. Schauen wir mal. Also in irgendeiner Form werde ich da sein.
Ja, Dennis, was machen wir denn in 10 Jahren? Dann bist du 60. Ich sag gar nicht, wie alt ich dann bin.
Ich bin dann 60, René ist 48. Richtig, ja, 48, 38, 48. Ich hoffe, dass René dann die Agentur gut führt, dass wir dann auch so, dass er so junge Talente entdeckt hat wie ich, mit ihm, mit Niki Thiem, mit Kelvin van der Linde, Sheldon van der Linde, dass er da auch diesen Riecher hatte. Ich muss sagen, das hat er aktuell. Bei den Leuten, über die wir sprechen oder über die wir diskutieren, da haben wir ziemlich gleiche Meinung. Von daher hoffe ich, dass die Agentur Pol Promotion dann weiterhin auch im Tourenwagensport ganz, ganz weit vorne ist. Und ich komme dann auch mal vorbei. Aber ich komme dann definitiv nicht mehr donnerstags zum Rennplatz hin und fahre sonntags abends. Also ich bin ja nicht mehr der Erste und der Letzte, sondern ich komme dann mal sonntags nachmittags auf einen Kaffee vorbei. Und egal, wie alt du dann bist, ich nehme dich dann mit. Und dann
Wir fahren dann zusammen. Minden-Detmold ist jetzt nicht so weit. Du holst mich ab und du bringst mich auch wieder nach Hause.
Ich hole dich ab und bringe dich. Das ist dann betreutes Fahren.
Geil, finde ich gut. Aber dann bitte keinen Sportwagen, sondern irgendwas, wo ich hinten rechts wie die Königin sitzen kann. Okay, Deal?
Das ist ja jetzt schon so. Also René und ich, wir haben ja auch so ein Faible für sportliche Autos und das kann ich gerade erzählen. Wir haben jetzt ja auch einen neuen Porsche uns gekauft und ich war eigentlich drauf und dran, am Donnerstag mit dem Auto loszufahren. Aber als ich dann schon meinen Koffer nicht reinladen konnte, weil vorne unter die Haube geht kein Koffer mehr drunter, da bin ich dann doch mit meinem Dienstwagen gefahren und bin dann ganz normal hingereist. Also wir reisen mit einem ganz normalen PKW dann an.
Was ist denn der ganz normale PKW? Ich könnte mir vorstellen, bei dir, es könnte auch ein Bulli sein. Ne?
Das ist im Moment ist das ein BMW M3.
Naja, ganz normal, lassen wir jetzt mal dahingestellt. Aber da reden wir dann in 10 Jahren nochmal drüber. Ihr beiden, ich sage vielen, vielen Dank erstmal. Wir werden uns natürlich noch das eine oder andere Mal in dieser Saison sehen. Und wenn du jetzt sagst, ja, die beiden sind cool, ich würde die gerne auch mal erleben, kann ich dir nur einen Tipp geben, herkommen. Drück die Daumen. René hat auch, glaube ich, jedem Fan, den er irgendwo sieht, ein Autogramm gegeben bislang. Also ja, ich kann nur sagen, die Saison ist noch ein bisschen länger. Kommt vorbei.
Ja, gerne. Wir würden uns freuen.
Wir sind Jungs aus Ostwestfalen-Lippe und wir bleiben auch immer so.
Ich auch und so soll das sein. Vielen Dank und tschüss.
Das war Boxenfunk, der Motorsport-Podcast mit Thorsten Tromm.